Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, wir wollen heute über das Stadtbild sprechen. Unser Stadtbild, das von Friedrich Merz und was diese Einlassungen des Kanzlers eigentlich bedeuten. Hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Ich bin Sabine Amorde, innenpolitische Korrespondentin und mit mir sind heute hier
Jasmin Kalarikal und ich schreibe vor allem über sozialpolitische Themen mit Schwerpunkt Wohnungspolitik.
Lukas Waldraff, Taz 1, auch für die Titelseite meistens zuständig und früher im Parlamentsbüro der Taz.
Ich bin Patricia Hecht, Redakteurin für Geschlechterpolitik.
Schön, dass ihr drei da seid. Lasst uns mal am Anfang zwei ganz kurze Runden machen. Erstmal vielleicht so im positiven Sinne, wenn ihr an das Berliner Stadtbild denkt, woran denkt ihr dann?
An Vielfalt.
Ein sehr vielfältiges Stadtbild mit Menschen aus allerlei Herkünften und vielen Touristen und vielen Mischmasch. Und das finden ja auch die allermeisten Menschen schön, die Berlin besuchen.
Ja, ich würde auch sagen, die vielen Möglichkeiten, die es in der Stadt gibt.
Und die zweite Runde, wenn ihr an das Stadtbild denkt und überlegt, was euch stört, was fällt euch dann ein?
Total ordnungspolitisch an Chaos und Dreck.
Ja, Lukas. Es ist natürlich schon richtig, dass es in einigen Stadtteilen, auch in Kreuzberg und so, zu dreckig ist. Das kann man gar nicht bestreiten. Also es liegt zu viel Müll rum und die Regierungen auch der letzten Jahre haben sich wirklich ein bisschen zu wenig gekümmert, dass es da etwas schöner ausschaut.
Ich würde sagen, eines der wirklich größten sichtbaren Probleme in der Stadt ist die Zunahme von Obdachlosigkeit. Also was wir sehen, ist Zelte, die aufgeschlagen werden, Menschen, die betteln, die Flaschen sammeln, die suchtkrank sind oder psychisch krank und die ganz offensichtlich nicht die Hilfe bekommen, die sie brauchen.
Genau. Wir sitzen jetzt ja hier mit diesem Thema wegen unserem Kanzler Friedrich Merz, der mit seinen Äußerungen zum Stadtbild für ziemlich viel Unmut gesorgt hat. Es ist so ein Dreierschritt da zu verzeichnen gewesen. Also erstens hat er bei einer Pressekonferenz gemeinsam mit Dietmar Woidke, dem Brandenburger Ministerpräsidenten, in der vergangenen Woche gesagt, dass man frühere Versäumnisse der Migrationspolitik jetzt korrigiere und dabei Fortschritte mache. Und dann hat er jetzt, das lese ich jetzt mal richtig wörtlich vor, aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen. Das war sozusagen die Ausgangslage. Dann gab es eine Klausur des CDU-Präsidiums am Wochenende und Montag eine Pressekonferenz in der CDU-Zentrale, wo er dann vielfach gefragt wurde nach dem, was er denn da eigentlich gemeint hat und ob er nicht meinte, ob der vielen Kritik, dass er sich mal entschuldigen müsste. Da sagte Merz in seiner nassforschen Art, er habe gar nichts zu korrigieren und wir sollten doch alle mal unsere Töchter fragen, dann wüssten wir schon Bescheid. Und dann, dritter Schritt, gestern Abend, also am Mittwoch, wir nehmen heute am Donnerstagnachmittag auf, hat er dann bei einer Pressekonferenz in London darauf verwiesen, dass Deutschland und die EU Einwanderung brauchen, dass Menschen mit Migrationshintergrund unverzichtbarer Bestandteil unseres Arbeitsmarktes seien. Und dann hat er gesagt, Probleme machen uns diejenigen, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus haben, nicht arbeiten und sich auch nicht an unsere Regeln halten. Viele von ihnen bestimmen auch das öffentliche Bild in unseren Städten. Deshalb haben mittlerweile so viele Menschen Angst, sich im öffentlichen Raum zu bewegen. So, ist das jetzt durch den dritten Schritt besser geworden, das Ganze? Was ja offensichtlich die Absicht war.
Also für mich überhaupt nicht. Also er hat ja auch gesagt, das ist ja zitiert, dass Menschen mit Migrationshintergrund unverzichtbarer Bestandteil unseres Arbeitsmarktes sind. Er hat nicht gesagt, sie sind Teil unserer Gesellschaft. Und er hat damit einen reinen Nützlichkeitsdiskurs aufgemacht, der aber beruht auf einem Wir und Die. Und das ist eigentlich genauso schlimm und spalterisch.
Seht ihr das auch so?
Also ich fand, der schlimmste Schritt war schon der zweite Schritt, wo mit den Töchtern, weil das nochmal eine Verengung war. Vorher war ja nicht ganz klar, was mit Stadtbild eigentlich gemeint war. Dann hat er gesagt, fragen Sie Ihre Töchter, was man nur so verstehen konnte, dass migrantische Männer das Problem sind und auch noch das Vorurteil geschürt, dass sie sexuelle Gewalt ausüben. Weil sonst braucht man nicht die Töchter fragen, was denn so schwierig daran ist. Also das war, finde ich, die allerschlimmste Passage diese Woche, weil er eben stigmatisiert hat, migrantische Männer, Achtung, gefährlich für Frauen. Das war die Botschaft, die man da eigentlich nur so verstehen konnte. Insofern finde ich den dritten Schritt jetzt schon ein bisschen besser, weil es wenigstens deutlich gemacht hat, dass er auch dafür ist, dass viele Menschen mit Migrationsgeschichte hier leben. Dass er hat auch deutlich gemacht, es spielt keine Rolle, wie sie aussehen, welche Hautfarbe sie haben und so weiter. Wenigstens das, aber ich glaube trotzdem, dass der Schaden damit nicht repariert werden kann, weil es eben doch hängen geblieben ist, diese Verknüpfung Stadtbild, Migration und dann auch noch Verengung auf migrantische Männer. Das ist das, was hängen geblieben ist, was tagelang jetzt diskutiert worden ist und das ist ganz, ganz schwer zu korrigieren. Diese also wirklich rassistische Stigmatisierung, die da in den Köpfen hängen geblieben ist.
Ich würde mich da Jasmin total anschließen. Also ich finde auch überhaupt nicht, dass es das besser gemacht hat. Das ist immer noch ein Wir-gegen-Sie-Diskurs und diese Verknüpfung von Rassismus und Sexismus, die ist ja, der hat er ja noch nicht mal widersprochen.
Das in dem ersten Schritt und dem zweiten war das ja dieses Vage, was so bestechend war, ja. Am Montag wollte er auch davon nicht abrücken, als er gefragt wurde, was meinen Sie denn eigentlich genau? Ist das, was ist das? Ist das eine Strategie?
Ja, ich glaube, ja, es ist ein Raunen sozusagen, das da natürlich offen lässt, was sich die Leute darunter denken. Aber das ist natürlich gerade auch sehr gefährlich, weil jeder irgendwas reinprojizieren kann. Aber ich finde, das Schlimmste daran ist, dass es eindeutig nach optischen Kriterien Einwanderung beschreibt und Umgang mit Migration. Und das ist natürlich absolut fatal in jeder Hinsicht, weil ich finde, ein CDU-Politiker und Kanzler ist natürlich legitim, wenn er dafür plädiert, dass es Regeln gibt bei der Migration, dass man Gesetze einhalten muss, dass man auch Abschiebungen machen kann, wenn wirklich das rechtsstaatlich alles korrekt ist. Das, glaube ich, kann man CDU-Politikern schlecht absprechen. Aber das einzuteilen nach optischen Gesichtspunkten und zu behaupten, man sehe sozusagen, wer hier irgendwie legal oder illegal ist, ist eine Katastrophe, weil das natürlich dazu einlädt, jeden, der irgendwie anders aussieht, als potenziell gefährlich zu beschreiben. Und das ist eine katastrophale Einteilung, die eben kaum noch zu relativieren und zurückzunehmen ist.
Ich würde da verschiedene Aspekte drin sehen. Also einerseits ist es dieses Geraune. Und das hat, glaube ich, auch zum Ziel, dass er sozusagen so einen Diskurs nachahmt, der ja grundsätzlich von der AfD gesetzt wird. Ne? Also sozusagen so ein, eben diese Verschränkung Rassismus, Sexismus. Und die beruht aber, glaube ich, auch auf falschen Vorstellungen. Und ich traue ihm auch durchaus zu, da einfach nicht genügend informiert zu sein. Also mir wäre total wichtig, zum Beispiel in Bezug auf die Fakten zur Gewalt gegen Frauen in Deutschland einmal nochmal zu gucken, was weiß man eigentlich? Das ist wie so oft im frauenpolitischen Bereich, so richtig viel weiß man eigentlich nicht. Also die Zahlen, die man kennt, beziehen sich aufs polizeiliche Hellfeld und die Anzeigenbereitschaft. Da ist es allerdings so, dass fast jeden Tag in Deutschland versucht ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin umzubringen und mehr als jeden dritten Tag gelingt das auch. Und pro Tag werden bei der Polizei angezeigt 32 Vergewaltigungen, 2,5 mögliche Femizide und mehr als 400 Fälle von digitaler Gewalt. Und das ist nur das, was man wirklich im Hellfeld weiß. Und man kann auch ein paar Sachen dazu sagen, von wem die Gewalt ausgeht. Also was vollkommen klar ist, ist, dass, und das kann man tatsächlich auch ohne jegliche Polemik sagen, das größte Problem sind Männer. Und da kommt es auch überhaupt nicht drauf an, wo die herkommen. Das BKA zum Beispiel hat auch sehr klar, dass die weitgrößte Tätergruppe Deutsche sind. Und das sozusagen das grundsätzliche Problem für Frauen einfach patriarchale Strukturen sind. Und gleichzeitig ist es aber so, dass zum Beispiel die Repräsentanz von nichtdeutschen Tätern in Fernsehsendungen oder in Zeitungen umgekehrt proportional sind. Also es werden viel häufiger nichtdeutsche Täter in Gewaltfällen vorgestellt als Deutsche. Und über diese ganzen Sachen spricht man ja überhaupt nicht, ne? Also über patriarchale Gewalt ganz generell wird nicht gesprochen.
Also ich unterstelle Merz auf jeden Fall so ein bisschen Kalkül auch hinter seinen Aussagen. Ich glaube, er hat mit dieser Wahrheit wirklich versucht, anschlussfähig zu sein für die Rechte und Rechtsextreme und vielleicht auch in der Hoffnung, WählerInnen der AfD zurückzugewinnen. Ich glaube, das ist das eine, aber was er offensichtlich nicht verstanden hat, dass mit seiner neuen Rolle als Bundeskanzler auch eine neue Verantwortung einhergehen muss. Wenn er als Bundeskanzler jetzt rassistische Aussagen tätigt, dann hat das ja eine noch viel fatalere Wirkung, als wenn er das als Oppositionspolitiker macht. Und das, was Patricia jetzt angesprochen hat, eben diese verzerrte Darstellung, also eine verzerrte mediale Darstellung, was so Kriminalität sozusagen angeht, also das hast du ja gerade angesprochen. Und er greift das ja bewusst auf, um dann auch noch zu instrumentalisieren, ne? Und ich finde das brandgefährlich.
Die Frage ist natürlich wirklich, wie viel da bewusstes Kalkül ist. Also ich beobachte ihn jetzt ja schon eine ganze Weile, jetzt in meiner Rolle als CDU-Watcherin der Taz. Und also was es bestimmt ist, ist es sozusagen den rechten Flügel in der Union, denen was zu geben. Von da gibt es ziemlich viel Kritik ja da, dass er der SPD viel zu viel Zugeständnisse macht in der Koalition. Und die wollen natürlich auch unbedingt die Leute von der AfD zurückgewinnen. Das glaube ich schon. Aber ob er dann wirklich so eine Äußerung so im Detail durchdenkt, da habe ich große Zweifel dran. Ich glaube eher, dass Merz wirklich so ein Typ ist, der sowas dann raushaut und der dann aber auch, er hätte das ja am Montag, er hätte es nicht mehr richtig abgeräumt gekriegt, aber er hätte den Schaden extrem verkleinern können. Wenn er da aufgetreten wäre und gesagt hätte, ja, ich habe mich vielleicht missverständlich ausgedrückt, ich meine das und das, dann hätte er auf jeden Fall, sagen wir mal, nicht nochmal einen draufgesetzt. Also das finde ich schon auch wichtig.
Man hat ja bei Merz das auch schon mal erlebt. Er hat ja bei dem Bezug auf die ukrainischen Geflüchteten von Sozialtourismus gesprochen, damals noch als Oppositionsführer. Und das hat er am nächsten Tag korrigiert. Da hat er sich, ja, weiß nicht, ob er sich wirklich entschuldigt hat, aber er hat zumindest gesagt, dass er sich da falsch ausgedrückt hat und hat das eigentlich am nächsten Tag versucht abzuräumen. Trotzdem, auch das ist ein bisschen hängen geblieben. Also bei so wichtigen Politikern ist natürlich das Problem, dass immer, wenn sie irgendwas sagen, bleibt was hängen. Aber damals hat er das zumindest abgeräumt, weil er auch gespürt hat, dass es dermaßen im Widerspruch stand zu allen anderen Äußerungen der CDU gegenüber der Ukraine. Das hat einfach gar nicht zusammengepasst. Diesmal hat es ja eben nicht abgeräumt. Also ich würde Merz manchmal auch ein bisschen in Schutz nehmen, dass ihm sowas passieren kann, weil er hat eine sehr schwierige Aufgabe. Er muss einerseits eben staatsmännisch auftreten als Bundeskanzler. Er muss aber auch irgendwie das konservative Stammtischpublikum, sage ich mal, ansprechen. Also ich glaube, es wäre auch eine falsche Vorstellung, dass CDU-Kanzler genauso reden wie die Grünen. Das kann auch nicht sein. Die müssen manchmal deutlicher und müssen ein konservatives Publikum ansprechen können. Das ist ein sehr schmaler Grat. In dem Fall ist dieser Grat, finde ich, eindeutig überschritten. Haben wir jetzt ja vorhin schon festgestellt, weil es eigentlich nur rassistisch verstanden werden konnte, diese Äußerung. Und ich finde, es kann passieren, sozusagen, so ein Spruch. Aber dann muss er eben am nächsten Tag korrigiert, spätestens am nächsten Tag korrigiert werden.
Ich fände es halt schon einigermaßen dramatisch, wenn man einem Kanzler unterstellen muss, dass er nicht weiß, was er da tut. Und zumindest in Bezug auf misogyne Positionen würde ich schon sagen, dass man auch in der Geschichte mit Friedrich Merz ja verschiedene Episoden hat, die darauf hindeuten, dass er weiß, was er da tut. Also angefangen bei der ganz alten Geschichte, als er gegen den Gesetzentwurf gestimmt hat, Vergewaltigung in der Ehe strafbar zu machen, gegen die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen sowieso. Als es um die Kabinettsbildung ging, hat er sinngemäß gesagt, man täte den Frauen ja auch keinen Gefallen, wenn man sie mit einer Quote ins Amt hieven würde. Und der Subtext war deutlich, von euch Frauen gibt's einfach zu viele Dumme. Und dieser verächtliche Ton, den ich auch wirklich jetzt in dieser aktuellen Äußerung so schlimm fand, der ist auch nicht neu. Ne? Also kürzlich gab es im Kontext dieser Regenbogenflaggen-Diskussion ja diese Äußerung, der Bundestag sei kein Zirkuszelt. Und dass dieser Ton auf einer höchsten Regierungsebene gesetzt wird, dass es und sozusagen Tür und Tor öffnet auch für Hetze, das finde ich schon wirklich dramatisch.
Was man vielleicht noch sagen muss, ist, dass das mit diesem Ding mit der Vergewaltigung in der Ehe, das wird ja immer wieder angeführt, das ist wirklich sehr lange her und es ist technisch ein bisschen komplizierter.
Ja,
da ging es um so eine ganz besondere Konstruktion, die ich ehrlich gesagt jetzt aus dem Kopf hier auch nicht runterbeten
kann.
Ja, damit
versucht er sich damit frei zu kaufen.
Aber das muss man schon sagen, dass es ganz so nicht ganz so eindeutig ist.
Es ist wirklich komplex und Seehofer zum Beispiel hat ja auch dagegen gestimmt. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit wird,
das
komplett auszudrücken.
Ich wollte es nur einmal kurz sagen, dass es nicht ganz so einfach ist.
Er wehrt sich immer damit dagegen,
er
beruft sich darauf, dass er eigentlich nicht Nein gesagt hätte. Mhm. Ich würde sagen, er hat Nein gesagt. Mhm.
Die Taz ist eine Zeitung in den allerbesten Händen, nämlich denen ihrer LeserInnen. Hallo, mein Name ist Lana Wittig und ich leite bei der Taz die Genossenschaft. Denn die Taz gehört seit jeher keinem Konzern, sondern mittlerweile über 23.000 Leserinnen und Lesern. Und wenn auch Sie MiteigentümerIn einer wahrhaft unabhängigen Zeitung werden wollen, besuchen Sie uns für mehr Infos auf www.taz.de/genossenschaft.
Jasmin, du wolltest auch noch was sagen.
Ja, also ich finde das irgendwie einen relativ milden Blick auf Merz, wenn man sagt, irgendwie...
Den von Lukas meinst du jetzt?
Ja, wenn man sagt, manchmal weiß er gar nicht so richtig, was er da tut. Weil er ist ein erwachsener Mann, er ist auch eine kluge Person, sonst ist man auch nicht an so einer Stelle. Und er ist mehrfach sozusagen durch so verbale Entgleisungen im Prinzip aufgefallen. Ne? Es gab ja auch noch ihr habt ja auch schon Sachen aufgezählt, aber es gab ja auch noch die Äußerungen von den kleinen Paschas. Und man muss auch sagen, es ist sozusagen auch eine Art und Weise, die ja Rechte nutzen, Dinge auszusprechen, die eigentlich als unsagbar gelten und damit auch so einen Diskursraum zu verschieben. Und ich würde schon sagen, dass Merz das auch nutzt, indem er hatte jetzt so viele Möglichkeiten, das einzufangen, sich zu entschuldigen, das richtigzustellen, und er hat das aber nicht getan.
Ich fand ganz interessant, im Spiegel, also Spiegel Online, war heute ein Gastkommentar von Cihan Celik. Das ist ein Arzt, der hat sich auch während Corona immer wieder zu Wort gemeldet. Der hat im Spiegel einen Gastkommentar geschrieben unter dem Titel: Wenn der Kanzler über das Stadtbild spricht, fühlen sich Menschen wie ich gemeint. Der hat dem kommt aus einer Familie mit Migrationsgeschichte. Jasmin, bei dir ist das auch so. Wie ist es für dich persönlich, wenn du sowas hörst?
Ja, also ich war in der Redaktion, als die erste Äußerung von Merz diskutiert wurde. Ich glaube, Lukas, du warst auch da. Und dann haben Kolleginnen diskutiert, Söder hat schon mal was Ähnliches gesagt. Olaf Scholz hat ja auch als Kanzler, also in seiner Zeit als Kanzler gesagt, man müsse jetzt im großen Stil abschieben. Und mein erster Impuls war, ich halte mich da einfach raus. Und das hat für mich aber nicht funktioniert. Weil als Privatperson macht mir das Angst, einen so unverantwortlichen Bundeskanzler zu haben. Meine größte Sorge ist der wachsende Rechtsextremismus in diesem Land. In meinem Umfeld wird ganz real diskutiert, wo wir unsere Kinder vielleicht zum Studieren sicher hinschicken können oder um eine Ausbildung zu machen. Und wenn wir mit der AfD jetzt eine sehr starke rechtsextreme Partei haben und die Union gerade in diesem Prozess ist, herauszufinden, wie sie zu dieser Partei steht, wenn Merz genau in dieser Situation Rechtsextremismus als Problem ausblendet, dann zeigt er auch, dass ihm die Lebensrealität vieler Menschen einfach total egal ist.
Also das würde ich jetzt nicht sagen, dass er den Rechtsextremismus ausblendet. Er hat ja in der gleichen Pressekonferenz gesagt, dass er jetzt die AfD als Hauptgegner sieht und dass er die Unterschiede noch deutlicher machen will, und hat deutlich gesagt, dass die CDU wegen vielen, vielen grundsätzlichen Dingen mit der AfD gar nichts zu tun haben will, wegen Entscheidungen seit 1949. Damit ist gemeint NATO-Mitgliedschaft, EU, Mitgliedschaft, Westbindung, Haltung zu Russland, aber auch Haltung natürlich zur Demokratie und Verfassung. Das hat er ja kurioserweise in derselben Pressekonferenz eigentlich auch gesagt. Also er hat jetzt nicht ausgeblendet, dass die AfD ein Problem ist und dass der Rechtsextremismus ein Problem ist. Er hat nur in derselben Pressekonferenz dann das mit dem Stadtbild nochmal wiederholt. Das ist ja, haben ja viele kritisiert, dass er natürlich sehr widersprüchlich ist. Also einerseits sich von der AfD deutlicher als bisher abzugrenzen, Hauptgegner, und dann etwas zu sagen, was die AfD natürlich beklatscht.
Das ist natürlich strategisch auch völliger Nonsens, muss man mal sagen. Also ich meine, ich fand das auch, der hat das relativ deutlich gesagt. Dann hat er gesagt, wir müssen da jetzt stärker aktiv werden gegen die AfD und so. Und wo man dachte, okay, jetzt nicht so viel Neues, aber irgendwie zumindest, er benennt das konsequent und ist offensichtlich willens, das zu tun. Und dann kommt aber so eine Äußerung, mit der er quasi ja Wasser auf die Mühlen der AfD gibt. Weil das sagen ja alle Untersuchungen, dass so eine Rhetorik bei der AfD letztendlich eins. Also deshalb ist es auch so strategisch so überhaupt nicht nachvollziehbar.
Da würde ich ein bisschen widersprechen, weil das ist ja eine Glaubensfrage letztlich, wer mit was mehr Erfolg hat. Also es ist bisher auch noch nicht der Beweis angetreten worden in irgendeinem europäischen Land, dass eine konservative Partei, die ganz liberal aufgetreten ist und gar nichts mehr zur Begrenzung der Migration gesagt hat oder sowas, dass die dann Erfolg gehabt hätte. Also das,
aber es geht ja nicht um ganz liberal. Hat
bisher auch noch niemand. Also.
Das meinte ich ja nicht. Ich habe ja nicht gesagt ganz liberal, sondern wenn man irgendwie quasi immer wieder die Themen der AfD bespielt und mit so einer Rhetorik, die der AfD relativ nahe kommt, dann zeigen schon die Entwicklungen in anderen europäischen Ländern, dass das doch eher nach hinten losgegangen ist. Und das fände ich ganz gut, die würden sich da mal Gedanken drüber machen. Ich wollte noch was ergänzen zu dem, was du gesagt hast, Jasmin. Ich habe heute Morgen im Deutschlandfunk eine Bürgermeisterin der CDU aus Bad Freienwalde gehört. Das ist so eine kleine Stadt in Brandenburg in der Nähe von Frankfurt-Oder. Und die hat letztendlich die hat Merz kritisiert und hat auch ganz klar gesagt, also was hier das größte Problem im Straßenbild ist, sind die pöbelnden Männer, und zwar die deutschen Männer. Und die Leute mit Migrationshintergrund egal ob sie schon lange da leben oder ob sie neu angekommene Geflüchtete sind, würden sich deshalb nicht mehr auf die Straße trauen. Also es gibt auch andere Stimmen in der Union, muss man auch mal, zumindest auch mal kurz sagen.
Naja, und ich finde aber jetzt so grundsätzlich zu dir, Lukas, einen Unterschied, wenn er sich so formal, hat sich Merz immer von der AfD abgegrenzt. Aber wenn er eben über angebliche Probleme spricht und dann das quasi nur verengt auf einen Migrationsdiskurs, dann blendet er ja quasi ein Riesenthema, was gerade aktuell ist, Rechtsextremismus aus. Und er suggeriert damit, wenn wir jetzt abschieben, dann lösen sich Probleme. Und das ist auch ein Versprechen, das sich gar nicht einlösen lässt.
Das ist ja völlig eine Meinung. Also deswegen meinte ich ja, es ist so fatal, das Ganze an diese optischen Merkmalen festzumachen. Das Stadtbild ist schlecht, weil da Menschen rumlaufen, die irgendwie anders aussehen. Das ist in jeder Hinsicht einfach katastrophale Äußerung, weil es eben überhaupt nicht möglich ist, wie er ja suggeriert, dann irgendwie festzustellen, wer jetzt wirklich keinen Aufenthaltstitel oder wer vielleicht wirklich kriminell ist oder sowas, sondern es beschreibt ein Problem, das Stadtbild, ja, das empfinden sicher viele Leute als Problem, dass Probleme im Stadtbild, dass es eben vielleicht gefährliche Plätze gibt, dass es eben Männergruppen gibt, dass es Vermüllungen gibt, alles Mögliche. Und als einzige Lösung in dem Kontext schlägt er Rückführungen vor. Also das suggeriert ja, dass man praktisch alle Probleme im Stadtbild, die es schon geben könnte, könnte man lösen, indem man Leute abschiebt. Und das ist natürlich absolut irrsinnig in einer Gesellschaft, wo mindestens 25% oder 30% oder mehr mit Migrationsgeschichte leben. Also selbst wenn man es schaffen würde, alle abschiebemöglichen Menschen abzuschieben, dann würde das Stadtbild immer noch so ähnlich aussehen. Und Gott sei Dank, deswegen ist es auch so fatal, weil er ja diese Versprechen überhaupt nicht einhalten kann. Die AfD wird das Stadtbild immer schlecht finden, auch wenn 100.000 Menschen abgeschoben würden. Und insofern ist es eine katastrophale Steilvorlage tatsächlich für die AfD, auch vor der nächsten Bundestagswahl zu sagen, das Stadtbild ist doch immer noch furchtbar, Herr Merz, Sie haben zu wenig getan.
Ja, da kann ich dir zustimmen. Vielleicht sprechen wir ja auch nochmal später genauer sozusagen, was sind denn Probleme und Lösungsansätze. Aber ich hätte nochmal eine Frage an dich, Sabine, weil du dich ja auch schwerpunktmäßig mit der Union auseinandersetzt. Du hast ja schon die eine Bürgermeisterin da genannt. Aber wie wurde das denn intern in der Union diskutiert, diese Äußerung von Merz? Gibt es da viele Leute? Also wie würdest du da so die Verhältnisse einschätzen?
Ich glaube schon, dass der Großteil das eher zumindest nicht richtig kritisiert. Also es gibt so Äußerungen, ja, falsche Wortwahl, aber er hat ja hier mal ein richtiges Problem angesprochen und es kann nicht sein, dass wir richtige Probleme nicht benennen, weil dann gleich die Rassismuskeule kommt, jetzt mal ganz platt gesagt. Ne? Ich war zum Beispiel ganz überrascht, dass Karin Prien, die ja irgendwie eine vernünftige Frau ist, eine liberale Christdemokratin, mit der habe ich selber gesprochen und die hat das gesagt, das wäre nicht meine Wortwahl, aber die Kritik ist auch völlig überzogen. Natürlich hat er das nicht so gemeint. Und also das war jetzt auch noch Karin Prien, nicht ich, ne? Und öffentlich geäußert haben sich wirklich nur wenige, die ganz klar dagegen. Ich glaube, der prominenteste ist Dennis Radke, der Vorsitzende des Sozialflügels. Der hat schon ziemlich klar gesagt, irgendwie, das ist einem Kanzler nicht angemessen. Und hier, wir haben sehr schwierige Probleme in den Städten, aber da muss man irgendwie anders mit umgehen. Das gab's schon, aber es gibt schon viele, die sagen, ja, man muss das schon auch sagen können. Also so, das glaube ich, das ist schon groß.
Ich glaube, man muss natürlich auch sehen, dass es ja sehr viel Zustimmung gibt. Also dass natürlich jetzt nicht nur Bild-Zeitung und andere konservative Medien, auch bei Social Media merkt man das. Auch die Zeit hat heute kommentiert, endlich im Kampfmodus die CDU. Also es gibt dafür viel Zustimmung.
Wobei die Autorin auch vorher kritisiert hat, dass es so unbestimmt gewesen sei. Das muss man vielleicht auch nochmal.
Ja, aber trotzdem, grundsätzlich hat auch die Zeit heute auf Seite 1 kommentiert, dass es gut ist, dass die CDU endlich sich mal um Sicherheit im öffentlichen Raum kümmert und das ist die edelste Aufgabe der Union und so weiter. Also er bekommt ja auch sehr viel Zustimmung, das muss man schon feststellen. Deswegen bin ich auch skeptisch, ob es parteitaktisch wirklich so falsch war. Also parteitaktisch kann das der CDU auch was bringen, weil anscheinend viele Leute sagen, endlich spricht's mal einer aus und tut dann endlich was. Deswegen ist es natürlich trotzdem gesellschaftlich fatal, weil er diesen Rassismus befördert. Aber parteitaktisch kann es vielleicht sogar erfolgreich sein.
Ich habe ja schon gesagt, dass ich das bezweifle, aber muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Patricia, du wolltest auch noch was sagen.
Ja, ich hatte eigentlich nur noch so einen Detailanschluss zu was, was jetzt schon wieder ein paar Runden her ist. Also Lukas hatte vorher gesagt, ein Problem im Stadtbild sind ja zum Beispiel auch gefährliche Orte. Und ich will überhaupt nicht sagen, dass es nicht gefährliche Orte gibt oder dass es nachts auch mal unangenehm ist, über eine dunkle Straße zu laufen. Das wissen wir alle. Aber um nochmal auf die Gewaltproblematik in Deutschland zu kommen. Also der gefährlichste Ort für eine Frau sind die eigenen vier Wände und ist das eigene Zuhause. Und dem,
ja, genau. Das stimmt natürlich. Trotzdem finde ich, muss man diesen Punkt Sicherheit im öffentlichen Raum da vielleicht auch nochmal von abkoppeln. Das kann man jetzt nicht so machen, wie er das gemacht hat. Das sehe ich schon auch alles. Aber dass es ein Unbehagen gibt bei, also ich habe das auch, wenn ich irgendwie in manchen Teilen Berlins nachts rumlaufe alleine, dass ich mich unwohl fühle. Manche Orte würde ich vielleicht sogar meiden, kommt nicht so oft vor, aber das stimmt schon. Und das ist natürlich innere Sicherheit, Kernthema der Union, ne? Also von daher passt das irgendwie auf der Ebene schon auch zusammen. Aber wenn man das mal anders inhaltlich jetzt diskutieren würde, was wäre denn wichtig, damit man jetzt auch aus feministischer oder emanzipatorischer Perspektive fortschrittlicher Politik die Sicherheit in der Öffentlichkeit erhöhen kann?
Ja, also ich finde, es wäre völlig legitim für einen CDU-Vorsitzenden oder auch für die CDU-Bürgermeister zum Beispiel in Berlin zu versprechen, mehr Polizei einzusetzen und echte Kriminalität dann wirklich auch zu bekämpfen. Das ist tatsächlich kein Gebiet der CDU und Markenkern sozusagen für Rechnung, Ordnung zu sorgen. Der eigentliche Skandal bei dieser Äußerung ist ja eben, dass auch in den CDU-regierten Städten da wenig getan wird, um diese gefährlichen Plätze irgendwie weniger gefährlich zu machen. So zum Beispiel auch durch Polizei oder auch schlicht auch um diesen Stadtbildeindruck, eben auch mehr Sauberkeit in der Stadt auch und so weiter. Das könnten die Regierungen eigentlich leisten. Und nein, was macht Merz? Er schiebt es auf den Sündenbock des illegalen Ausländers, der an diesem Stadtbild schuld sein soll, statt eben wirklich irgendwas für die Verbesserung des Stadtbilds selber zu tun.
Dem Zucken aber, hier, glaube ich, ja. Widerspruch.
Also ich habe überhaupt nichts dagegen, unsichere Plätze sicherer zu machen, aber das ist überhaupt nicht das primäre Problem, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht. Und wenn man was gegen Gewalt gegen Frauen tun möchte, dann hat man richtig viel Ideen. Also man könnte zum Beispiel die fehlenden 14.000 Plätze in Frauenhäusern ausbauen. Der Gewaltschutzbereich generell ist chronisch unterfinanziert. Man braucht die Frauennotrufe, die Frauenberatungsstellen. Man braucht die Ebene davor. Also man braucht von klein auf Aufklärung, sexuelle Bildung, Prävention, eine feministische Zivilgesellschaft, eine Stärkung von Grundrechten. Und jenseits dessen braucht man natürlich auch noch einiges, um Mädchen und Frauen überhaupt ein gleichberechtigtes Leben zu ermöglichen. Also zum Beispiel, ja, um einmal ganz kurz das große Fass aufzumachen, Umverteilung, Lohn- und Care-Arbeit, reproduktive Rechte, Recht auf Schwangerschaftsabbruch und all das spricht Merz überhaupt nicht an. Und wenn man sich die Wahlzahlen bei der Bundestagswahl anschaut, dann spiegelt sich das ja auch. Also bei jungen Frauen hat die Union 9% im Gegensatz zur Linken, die da sowas wie 34-35 hat. Bei älteren Männern schießt die Union total ins Gegenteil. Ne? Also junge Frau in der Stadt gegen älterer Mann auf dem Land ist ein Riesengegensatz. Und ganz offensichtlich ist die Zielgruppe, die Merz da anspricht, also ich sag mal die Töchter, nicht diejenige, die Merz wählt, weil sie genau verstehen, der hat keine Ahnung von dem, was uns beschäftigt.
Ja, das war so irre an dieser Formulierung. Fragt mal eure Töchter, ja, dann, damit ihr mich versteht. Ne? Und ich denke, welche Töchter soll man jetzt genau fragen? Aber gut, gibt schon wahrscheinlich auch solche. Ich war kürzlich mit einer von einer jungen Union in so einer Talkshow, die gehört auf jeden Fall dazu. Jasmin, du wolltest auch noch was sagen.
Ja, ich finde das Problem von so einem Unsicherheitsgefühl im öffentlichen Raum, das hat so verschiedene Ebenen. Ich finde, man muss so ganz genau gucken, was löst dieses Unsicherheitsgefühl aus. Also das kann ja zum Beispiel sein, dass eine Gegend vermüllt ist. Dann kann man quasi auf dieser Ebene überlegen, wie kriegen wir die Stadt sauberer? Es gibt, glaube ich, viele Leute, also ich hatte das im Tagesspiegel, die haben so eine Umfrage gemacht, was stört euch im Stadtbild? Da haben Leute gesagt, ich finde das schlimm, dass es so viele Obdachlose in einem reichen Land gibt. Und das ist sozusagen ja auch etwas Sichtbares im öffentlichen Raum. Und da kann die Lösung dann auch nur heißen, sozusagen Wohnraum, angemessenen Wohnraum für alle Menschen zu schaffen. Und ich glaube, in manchen Teilen geht es aber auch darum, sich selbst vielleicht in seiner Wahrnehmung zu hinterfragen, ne? Also, und das kann sich vielleicht von Stadt zu Stadt unterscheiden. Also, warum fühle ich mich unsicher? Also, wenn zum Beispiel in vielen ostdeutschen Städten gibt es ja gar nicht so eine lange Migrationsgeschichte, ne? Und da, wenn dann plötzlich in so eine Kleinstadt irgendwie viele Geflüchtete kommen oder so, dann verändert das ja sozusagen visuell sozusagen für Menschen was, also so Sehgewohnheiten. Ich glaube, auch manchmal kann man sich ja auch fragen, ist das jetzt wirklich ein Problem, dass diese Personen da sind oder bin ich das einfach nicht gewohnt, dass da jetzt eine andere Sprache gesprochen wird, ne? Also ich glaube, es geht auch so um so einen Reflexionsprozess, was ist denn eigentlich das Problem? Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, doch, es gibt viele Leute, die sagen, wir haben ein Problem mit herumlungernden Männergruppen. Da würden bestimmt auch viele Leute sagen, finde ich unangenehm, irgendwie abends vorbeizugehen. Dann kann man ja auch da gucken, wer ist das denn eigentlich? Warum sind die da? Weil Menschen sind immer sozusagen im öffentlichen Raum aus bestimmten Gründen. Und wenn es sich, also man kann ja nicht den Aufenthaltsstatus sozusagen einer Person an Aussehen ablesen. Aber wenn es jetzt jemand ist, der in einem Asylverfahren sich befindet, ja, das sind Menschen, die sind ganz oft in Gemeinschaftsunterkünften total beengten Verhältnissen zusammengepfercht über lange Zeit, weil das kann auch sehr lange dauern, bis so ein Asylverfahren abgeschlossen ist. Und welche anderen Möglichkeiten gibt es eigentlich für diese Menschen, sich zu bewegen? Welche Räume haben die eigentlich? Und dann könnte man ja auch, welche Rückzugsorte? Dann kann man ja auch darüber nachdenken, brauchen wir mehr Begegnungsorte? Brauchen wir mehr Jugendarbeit? Müssen wir vielleicht mehr soziale Strukturen stärken? Das sind dann alles Dinge, die muss man sich ganz konkret angucken, finde ich.
Ich finde, das stimmt alles. Ich muss jetzt trotzdem hier noch mal ein bisschen provozieren, weil wir wissen auch, dass die Gewaltkriminalität in den letzten Jahren zugenommen hat, auch im öffentlichen Raum zugenommen hat. Das sagt die polizeiliche Kriminalstatistik, ist eine schwierige Statistik, haben wir hier schon mal eine eigene Sendung drüber gemacht, an der ich beteiligt war. Also du hast es ja vorhin zum Teil auch schon gesagt, Patricia, dass es ja um Anzeigeverhalten und so weiter geht. Aber die besagt eben auch, dass der Anteil der Nichtdeutschen an den Tatverdächtigen höher ist als der Anteil in der Bevölkerung. Also das ist auch ein Fakt, dem muss man sich auch irgendwie stellen, finde ich. Alles, was ihr gesagt habt, stimmt auch. Aber ich glaube, dass es jetzt auch aus einer linken Perspektive wir uns schon auch überlegen müssen, was sagt man denn dazu? Das kann man nicht einfach vom Tisch räumen. Es gibt natürlich diese Erklärungsmuster, das macht auch der BKA-Präsident immer ganz tapfer, wenn er diese Zahlen vorstellt, dass er sagt, ja, wir wissen, die Gruppe, der Anteil der Männer ist größer, da haben viele Selbstgewalterfahrungen gemacht und so, das erklärt das. Aber trotzdem hat man diesen Fakt, Patricia.
Ja, also du sprichst ja an, sozusagen, wenn man diese Zahlen hochrechnet und ins Verhältnis setzt auf 100.000 Einwohner, dass dann der Anteil überproportional hoch ist. Und du sagst ja aber selber, das sind Zahlen, ne? Und da sind aber bestimmte Fragen natürlich nicht gestellt in diesen Zahlen. Also man schaut zum Beispiel nicht auf Alterskohorten, man schaut zum Beispiel nicht auf soziale Milieus. Und wenn man das alles einbezieht, dann finde ich, stellen sich einfach schon wieder ganz andere Fragen. Und dann ist man bei all dem, was Jasmin gesagt hat, nämlich, wie beugt man zum Beispiel Ghettoisierung vor? Welche Bildungsangebote macht man? Wie geht man generell mit jungen Menschen und Männern um? Heißt das Problem nicht vielleicht toxische Männlichkeit und so? Und das alles stellt sich dann ja nicht. Also ich glaube, es ist zu einfach und zu kurz gedacht, wenn man sich dann nur diese Proportionen betrachtet.
Also ich glaube, es ist halt eine wahnsinnig schwierige Debatte, weil es einerseits natürlich nicht gut ist, wenn liberale Parteien oder auch Medien gar nicht über solche Probleme reden oder das nur beschwichtigen und beschuldigen, wenn die Statistiken so sind. Und trotzdem nicht dazu beitragen, dass es zu diesen pauschalen Vorurteilen kommt. Und was Patricia auch gesagt hat, dass dann öfter über die spektakulären Kriminalfälle, wo Ausländer beteiligt sind, berichtet wird, was teilweise auch dazu mit Anschlägen zu tun hat, also dass jetzt wirklich Terroranschläge zum Beispiel, islamistische und so weiter, dass über die natürlich größer berichtet wird als jetzt über andere Kriminaldelikte, ist auch klar. Und da kann man schwer vermeiden, dass Menschen dann auch Angst kriegen. Ja, aber jedenfalls, was mir nur so wichtig ist, ich finde, wir sollten solche Sachen nicht völlig beschwichtigen und beschönigen. Aber ich glaube, das Katastrophale an Merz ist und an dieser Stadtbildäußerung, ist diese totale Verengung, als könnte man all diese Probleme, was ja in diesem Stadtbild mitschwingt, also er beschreibt ja irgendwas im öffentlichen Raum, gibt es irgendwie viele Probleme. Und die kann man alle lösen durch Rückführungen. Und das ist natürlich vollkommen idiotisch, weil es gibt eben auch, keine Ahnung, Fußballfans, die randalieren auch irgendwie in den Städten rum oder demolieren Züge oder sowas. Aber nein, das gehört eigentlich auch zu diesem Stadtbild, Erscheinungsbild, eben solche Männergruppen zum Beispiel. Und das dann alles lösen zu können durch Rückführungen ist natürlich idiotisch. Und man müsste natürlich eben, ja gut, mehr Polizei, mehr Sozialarbeit, mehr eben, was Jasmin gesagt hat, mit Angeboten, wo Menschen sich aufhalten können, Jugendtreffpunkte und so weiter. Da aber wird ja ausgerechnet gekürzt. Und es wird so getan, als könnte man es alles durch Abschiebungen lösen.
Ich würde das ganz gerne noch mal ein bisschen plastischer machen. Also vielleicht erinnern sich ja manche noch an dieses Fokus-Cover vor 10 Jahren. Das war so eine dünne weiße Frau und auf ihrem Körper waren lauter so eine schwarzen Hände. Das ist irgendwie ziemlich durch die Decke gegangen. Da ging es auch sozusagen um die Gewalt der anderen Männer, also der triebhaften, schlechten, fremden Männer, die unsere Frauen bedrohen. Aber wann titelt mal irgendeine Zeitung mit den deutschen Männern, die ihre Frauen umbringen und die in absoluten Zahlen, also das, wie gesagt, ohne jegliche Polemik einfach viel höher sind. Also da ist auch einfach ein Split drin. Bei den sogenannten anderen sind es immer die Ehrenmorde, bei den Deutschen sind es Beziehungstragödien oder Familiendramen oder so, ne? Und das wird in der Justiz, werden sogar Ehrenmorde härter bestraft als Familiendramen. Da gibt's auch Statistiken dazu, weil der niedrige Beweggrund bei den Familiendramen in den seltensten Fällen angenommen wird, bei Ehrenmorden aber schon. Also da gibt's einfach einen wirklichen Bias und den muss man, glaube ich, auch betrachten, wenn man sich anschaut, was für eine Instrumentalisierung da halt hinter dieser Sprache auch steckt und hinter dieser Verschränkung.
Ich wollte zu dieser Statistik noch mal was sagen. Und zwar finde ich das, weil es heißt ja immer so, wir dürfen das als Linke nicht verschweigen. Und ich frage mich dann immer, was verschweigen wir denn überhaupt? Ich finde überhaupt nicht, dass wir irgendetwas verschweigen. Ich finde das wichtig, dass man sich verschiedene Parameter anguckt. Und wir wissen auch, dass das genau das Richtige ist. Wir können auf Geschlecht gucken, auf Bildungsabschlüsse, auf Gewalterfahrungen, auf Status, Nationalität. Das ist alles gar nicht schlimm, sich das anzugucken, sondern das kann ganz, ganz wichtig und zentral sein für die Analyse und auch die Entwicklung von Lösungsansätzen. Ich finde das einfach nur so problematisch, wenn Leute das verengen. Und da stelle ich mich zu Recht gegen. Also wenn man dann sagt, Migration ist das Problem oder die Nationalität ist das Problem, dann ist es sozusagen eine Unterkomplexität, die man einfach auch so benennen kann und darf. Und das hat nichts mit Verschweigen zu tun.
Ja, finde ich auch. Was mich jetzt noch interessieren würde, oder vielleicht auch an Sabine gerichtet, die Frage ist, wie eine CDU und ein Kanzler, sagen wir mal, verantwortungsvoll damit umgehen kann, dass sich 80% der Bevölkerung oder 70% der Bevölkerung eine Begrenzung der Migration wünschen, laut Umfragen, also wirklich deutliche Mehrheiten. Und wie kann er darauf irgendwie eingehen, ohne eben diesen Rassismus zu befördern, ohne noch mehr zu spalten und trotzdem irgendwie diesen Wunsch, den es ja in der Bevölkerung gibt, irgendwie darauf einzugehen.
Ja, Teil des Problems ist ja, dass dieser Wunsch der Bevölkerung durch diese ganzen Debatten immer weiter gefördert wird. Man könnte auch eine positive Debatte führen, vielmehr in den Vordergrund stellen, dass eine diverse Gesellschaft doch wahnsinnig viele Vorteile hat, dass wir, das hat er jetzt ja in London gemacht, auf so eine komische Art und Weise, aber dass wir die Leute natürlich auch brauchen und dass es eine Bereicherung ist und so weiter und so fort. Ich glaube, dass ganz viel auch eine Frage ist des Tons und der Rhetorik. Also ich würde der CDU, auch wenn ich das politisch nicht teile, nicht vorwerfen, wenn sie sagen, man muss konsequent, also Leute, die kein Aufenthaltsrecht hier mehr haben, die muss man konsequent abschieben. Man kann sagen, das ist irgendwie manchmal menschenrechtlich irgendwie eine Katastrophe oder humanitär eine Katastrophe, aber ich finde, das ist eine Position, die kann man vertreten im demokratischen Spektrum als eine konservative Partei. Aber wenn man das so auflädt, wie er das jetzt gemacht hat, das geht natürlich überhaupt gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass es eine Lösung, das wird ja einem dann schnell unterstellt, wenn man irgendwie sagt, das dürfen die doch so nicht machen. Ja, ihr wollt dann, dass die CDU quasi grüne, irgendwie so eine Mischung aus Grünen und SPD-Positionen vertritt. Nee, das meine ich gar nicht. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir so eine Partei haben, die solche Positionen vertritt, auch wenn ich immer finde, man muss sie politisch bekämpfen. Aber weil es Teil des politischen Spektrums ist und solange sich das in einem gewissen Rahmen abspielt, finde ich das okay. Dann kann man immer noch sagen, an die anderen politischen Kräfte müssen stärker dagegenhalten oder so. Aber ich glaube schon, dass solche Sachen zu benennen total okay ist. Aber es gibt auch hier im Haus ja welche, die das anders sehen. Ich hatte ja, als ich diesen Text geschrieben habe über diesen Auftritt von Merz da am Montag, da hatte ich am Ende geschrieben, ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Worte, aber sozusagen, dass es eben auch entscheidend sei, wie man was sagt oder die Rhetorik entscheiden sei. Dann wurden haben mir nachher manche Leute gesagt, ja, aber was er macht, ist doch auch Mist. Ja, aber das sind zwei unterschiedliche Sachen, finde ich.
Da würde ich dir zustimmen, weil ich finde das eben schon ein Unterschied. Ich finde es eben auch legitim, wenn eine CDU-Regierung sagt, sie bemühen sich um klarere Regeln bei der Einwanderung und auch eine Begrenzung, wenn das CDU-Programm ist. Es muss in irgendeiner Weise möglich sein. Das werden wir nicht vertreten, wir sind aber auch nicht die Zielgruppe. Also offene Grenzen ist ein Programm, was die Linkspartei vertreten kann. Und das Schöne ist, wenn die dafür immer mehr Stimmen bekommen. Aber ich glaube, es ist völlig illusorisch, dass die CDU so eine Politik vertreten kann und damit regieren kann. Also deswegen ist es, glaube ich, in Ordnung. Und das entspricht eigentlich auch allem, was klassische Einwanderungsländer gemacht haben. Also Einwanderungsländer hatten immer strikte Regeln. Australien, USA, traditionell haben natürlich Regeln, wer ins Land kommen kann. Das ist, finde ich, legitim als CDU-Programm. Aber deswegen ist diese Stadtbildäußerung so katastrophal, weil sie nach optischen oder irgendwie Aussehenskriterien geht. Und das darf natürlich nie sein. Und die Green Card, die es in den USA gab, die wurde nicht nach Hautfarben verteilt, sondern es war ein Losverfahren, wo alle auf der ganzen Welt irgendwie sich an die Green Card bewerben konnten. Und das ist, glaube ich, so wichtig. Und das ist auch bei der Abschiebedebatte wichtig, dass da natürlich die demonstrativen Abschiebeflüge finden nach Afghanistan und sonst wohin statt. Und das ist natürlich meistens muslimisch geprägte Länder, meistens Länder, die aus dieser Sicht besonders problematisch sind. Man könnte auch demonstrativ eigentlich mal Leute abschieben oder ausliefern, zumindest auch in andere Staaten, um zu zeigen, dass wir hier nicht rassistisch die Einwanderung organisieren. Und diese Stadtbildäußerung ist eben so fatal, weil sie das rassistisch einordnet.
Also ich glaube einfach, dass Migration schon immer so ein Bestandteil von der Menschheit war. Manchmal wünsche ich mir einfach auch, dass wir mal darüber, also dass wir uns das vergegenwärtigen, dass das so ist. Und egal, welche neue Grausamkeit wir uns irgendwie ausdenken, als Regierung, um bloß keiner soll kommen, wird das stattfinden, weil Menschen denken nicht in nationalen Grenzen und bewegen sich auch nicht in nationalen Grenzen. Und es gibt auch Ursachen, warum Menschen fliehen und sich bewegen. Und ich glaube, natürlich auch als Wohnungsredakteurin, dass Wohnraum eine ganz, ganz zentrale Frage auch in der Frage, was können Lösungsansätze sein? Weil es geht um die Unterbringung von Geflüchteten. Wir wissen, es gibt Situationen wie beispielsweise 2015, da sind ganz viele Leute gekommen, dann ist ein Krieg ausgebrochen durch den russischen Angriffskrieg, da sind auch nochmal Geflüchtete gekommen. Also das wird es immer wieder geben. Wir schaffen das als Land aber nicht, Strukturen aufzubauen, sozusagen, die auch handlungsfähig sind und die auch auf solche Sachen reagieren können. Wir wissen eigentlich sehr viel. Wir wissen, dass es viel, viel besser ist, Menschen dezentral unterzubringen und nicht zusammengefercht irgendwo lange irgendwie mit wenig Privatsphäre. Und das sind auch Dinge, die ja nicht nur Geflüchtete oder betreffen, sondern ganz, ganz viele Menschen in diesem Land. Und dieses Problem wird ja seit Jahrzehnten nicht angegangen. Zentral ist auf jeden Fall, Wohnraum zu schaffen in einem günstigen Preissegment. Und das ist aber unabhängig davon, ob das jetzt die Merz-Regierung ist oder die Vorgängerregierung, da ist einfach die ganzen letzten Jahrzehnte so wenig passiert.
Gleichzeitig kann man jetzt natürlich nicht bestreiten, dass es, wenn 2-3 Millionen dazukommen, es noch schwieriger ist, den Wohnraum zu organisieren.
Ja, das stimmt. Ich kriege zum Beispiel auch immer, wenn ich über Wohnungspolitik schreibe, kriege ich immer so Nachrichten, ja, und wenn die ganzen Ausländer nicht da wären, dann hätten wir genug Wohnungen. So. Das stimmt aber auch nicht, weil man kann zum Beispiel auch sagen, Sozialwohnungen, wenn man sich die Zahl der Sozialwohnungen anguckt, dann hatten wir mal 3 Millionen und mittlerweile sind wir bei 1 Million angekommen. Also die ist kontinuierlich über Jahrzehnte gesunken. Und das ist etwas, da hätten ganz viele Vorgängerregierungen auch schon drauf reagieren können. Also selbst wenn niemand mehr dazugekommen wäre, hätte sich die Lage verschärft. Und ich glaube, wir müssen, glaube ich, stärker in so einen Diskurs kommen, was brauchen wir denn alle als Gesellschaft, anstatt dass wir immer anfangen, Menschen zu problematisieren, weil Menschen sind nicht das Problem.
Finde ich richtig und das finde ich auch einen spannenden Punkt, weil der zeigt, dass es natürlich jetzt nicht nur Merz ein Problem ist mit seinen aktuellen Äußerungen, sondern dass natürlich auch die linkeren Parteien, SPD, Grüne, wenn sie an der Regierung waren, zwar viel freundlicher über Migration gesprochen haben, aber eben in diesen Bereichen auch viel zu wenig getan haben. Also dass die haben eben auch nicht die Probleme bei den Wohnungen gar nicht gelöst, aber auch gar nicht mal richtig angepackt. und haben auch überhaupt zu wenig Geld auch in Schulen gesteckt, zu wenig in Kitas eben und so weiter. Und das ist auch fatal gewesen, dass die linken Parteien zwar freundlich über die Migration oder freundlicher über die Migration geredet haben, aber wenig getan haben, um die auch zu ermöglichen. Und natürlich hätte es eigentlich dafür auch jetzt aus linker Sicht einfach natürlich mehr Umverteilung gebraucht, weil für viele dieser Probleme wäre natürlich Geld im Land da. Also es ist natürlich ein Problem. Es kostet natürlich sehr viel, den Wohnungsmarkt zum Beispiel mit vielen Sozialwohnungen zu machen. Es kostet sehr viel, Schulen besser zu machen. Es kostet sehr viel, auch die Betreuung zum Beispiel von traumatisierten Jugendlichen besser zu organisieren. Das alles kostet viel Geld. Und das haben SPD und Grüne auch nicht im ausreichenden Maß ausgegeben, als sie regiert haben. Und sie haben sich eben auch nicht getraut, die Reichen da mehr zur Kasse dafür zu bitten.
Den sozialen Wohnungsbau in Berlin verscherbelt hat rot-rot, ne, in ihrer Amtszeit, schon lange her, aber da ist echt viel verkauft worden oder privatisiert worden. Vielleicht können wir zum Schluss nochmal eine Runde machen. Glaubt ihr, dass aus dieser Debatte und auch aus den Protesten, die es ja jetzt gab, da die Töchter vor der CDU-Zentrale und auch am Brandenburger Tor, ob da kann da noch irgendwas Positives draus entstehen oder ist das sozusagen einfach irgendwie alles totaler Mist? Und jetzt muss einer von euch was Positives sagen.
Also ich glaube ja. Also ich glaube schon, also wirklich. Also die Bilder eben zum Beispiel von der Demo von der CDU-Zentrale waren total wichtig, weil sie so schnell kamen und auch wirklich zweimal, glaube ich, große Demo war mit großen Bildern, die zum Beispiel auch in der Bild-Zeitung deutlich berichtet wurden. Er hat einen längeren Online-Bericht zumindest gehabt mit vielen Bildern. Hat zitiert, keineswegs alle Töchter stimmen März zu, hier protestieren welche, hat auch die Bild-Zeitung wahrgenommen. Das, naja, es ist jetzt nur ein kleiner Beispiel, dass es ganz so schwarz-weiß die Berichterstattung und so weiter auch wieder nicht ist. Also es kommt schon an, auch dieser Protest, auch mit der Petition von mehr als 100.000 Leuten und so weiter. Also ich glaube, da tut sich was, das sind auch ein bisschen Leute aufgewacht und ich glaube schon, dass es eine Bewegung geben kann, wo diese positive Vielfalt wieder mehr gezeigt wird, gepusht wird, solidarisiert wird. Ich habe ja auch immer, wie vielleicht naive, aber aus Erfahrung begründete Hoffnung im Sport, im Fußball zum Beispiel, gelebtes, schönes Stadtbild, wo ich immer wieder bei meinen Kindern in den Sportvereinen erlebe, dass es dort überhaupt gar kein Thema mehr ist, wo irgendjemand herkommt oder wie er aussieht. Es ist ein völlig gleichberechtigtes Nebeneinander her, die auf den Mannschaftsfotos, das ist das schönste Stadtbild, was es geben kann. Und das wird gelebt, auch im Profifußball, in den Mannschaften, wie sie aussehen. Natürlich gibt es die Zwischenfälle in den Stadien, die rassistischen Geschrei und so weiter. Aber eigentlich ist das zum Beispiel ein super Feld, wo das gelebt wird und wo das auch von den Leuten vielleicht noch deutlicher gesagt werden sollte und gepusht werden sollte. Auch andere Prominente könnten sich da mehr engagieren, um diese Vielfalt jetzt als Antwort auf Metz auch zu feiern. Und ich glaube, dass das teilweise schon stattfindet und auch noch mehr stattfinden kann. Also ich bin da gar nicht so pessimistisch.
Also ich fand es erstmal total schön zu sehen, dass es diese Proteste gab und auch gar nicht in einer kleinen Zahl, aber ich muss schon zugeben, dass es mir insgesamt schwerfällt, da jetzt was Positives dran zu sehen, weil ich glaube, dass diese Strategie, die wir jetzt ja hinlänglich beschrieben haben, die AfD zu imitieren, eine falsche ist. Und ohne da jetzt sozusagen total fatalistisch zu werden, würde ich sagen, es geht ja schlussendlich schon darum, ob es bei der nächsten Bundestagswahl demokratische Mehrheiten gibt oder ob die AfD nicht vorne liegt. Und ich glaube, das, was die Union da gerade macht, ist strategisch falsch.
Möchtest du noch was sagen, Jasmin?
Nö.
Okay, dann machen wir jetzt hier einen Punkt.
War jetzt nicht so positiv.
Wir hätten Lukas hätte am Ende reden müssen, aber gut. Das war der Bundestag. Danke euch drei hier für die interessante Diskussion und allen anderen fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen per Mail an bundestalk@taz.de und auch über finanzielle Unterstützung über Taz zahlig. Und super ist auch, wenn ihr den Bundestalk teilt und abonniert und uns weiterempfehlt. Ein Dank geht an Eva Lotte Andereja für die Redaktion und an Daniel Fromm für die Technik. Bis nächste Woche. Tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.